Hey Julia, ich bin's, Diana. Und heute habe ich mit Mrs. Menopause, Dr. Katrin Schaudig, gesprochen. Und zwar über so unterschiedliche Dinge wie das polyzystische Ovarialsyndrom, PCOS, über Diabetes und über das Abnehmen in der Lebensmitte, wenn man plötzlich 10 Kilo mehr drauf hat und keinen blassen Dunst, woher das kommt, was es soll, was dagegen hilft und so weiter. Bei all diesen Phänomenen geht es nämlich tatsächlich um eine Insulinresistenz. Und die wiederum hat was zu tun mit Östrogenen, genauer gesagt mit dem Wegfall der Östrogene nach der letzten Blutung. Aber hör selbst. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Ihnen und euch, liebe Hörerin, allerbestens bekannt. Katrin Schaudig ist die Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Sie engagiert sich schon lange für Frauen in der Lebensmitte und ihr Thema Wechseljahre. Die Gynäkologin hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone hier in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schaudig.
Ja, Frau Helfrich, ich freue mich auch sehr.
Wir wollen heute sprechen über die hormonelle Veränderung in der Lebensmitte und den Stoffwechsel. Also eigentlich den Zuckerstoffwechsel, den Energiestoffwechsel des Körpers, der im besten Fall vollkommen unbemerkt läuft und läuft und läuft und im schlechtesten Fall einen Diabetes mellitus mit dauerhaft erhöhten Blutzuckerwerten nach sich zieht. Und dazwischen gibt es ganz viele Graustufen und einer davon ist die Insulinresistenz.
Jawohl.
Und um die geht's heute schwerpunktmäßig. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Insulinresistenz, das ist Ihr Lieblingsthema. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit schon darauf gefreut, Sie zu fragen, wieso denn?
Ja, wieso, das ist auch eine gute Frage, weil ich glaube, die Insulinresistenz ist ein Schlüssel für viele Dinge im Bereich auch des weiblichen Zyklus und der Hormone, die wir oft zu wenig beachten und die wir auch vielleicht auch noch gar nicht alle ganz verstehen. Aber die Insulinresistenz ist ein spannendes Thema, weil es uns im gynäkologischen Alltag ganz, ganz viel bewegt und auch dauernd begegnet. Also wir haben da dauernd mit zu tun.
Aber wenn ich mir das vorstelle, Sie sind in Ihrer Praxis, haben Ihre Patientinnen, reden Sie jeden Tag mit jemandem über die Insulinresistenz?
Fast jeden Tag.
Ach, ja. So, und worum geht's denn
ja,
da?
Ja, jetzt vielleicht muss man zwei Sachen trennen. Sie haben vorhin gesagt, es geht um den Diabetes und das ist sozusagen die Endstufe von so einer Insulinresistenz. Aber man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt den Diabetes Typ 1, das sind die Menschen, deren Bauchspeicheldrüse einfach nicht genügend Insulin produziert und dann haben die einen Diabetes, also zu hohen Blutzucker. Das haben die auch oft schon in jungen Jahren. Also es können auch Kinder kriegen. Und davon trennen muss man den Typ 2 Diabetes. So, und das ist so der klassische Altersdiabetes.
Was man früher so bezeichnet hat. Ne?
Ja, das sagt man eigentlich so gängig immer noch. Also wir sagen jetzt Typ 2 Diabetes und das ist wirklich eine, wenn Sie so wollen, eine Volkskrankheit und ein Altersphänomen. Ich erkläre meinen Patienten auch schon mal immer, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen mit dem Insulin und dem Blutzucker? Also, wir nehmen irgendwas zu uns, da ist Kohlenhydrat drin. Das muss jetzt nicht weißer Zucker sein, sondern alle Kohlenhydrate sind ja im Grunde Glukose. So, jetzt geht es in den Magen und dann steigt der Glukosespiegel. Der Körper misst permanent, wie hoch ist unser Blutzuckerspiegel. Warum tut er das? Weil, wenn er zu niedrig ist, ist schlecht, dann werden wir ohnmächtig und wir können auch sterben, wenn er zu niedrig ist. Das heißt, in dem Moment, wo mein Zuckerspiegel sinkt, stellt der Körper Zucker her aus einem Speicherzucker, da ist Glykogen, und macht sozusagen Zucker. Dafür braucht er Glucagon. Also wenn wir zum Beispiel nachts schlafen und unser Zuckerspiegel sinkt, wird immer dafür gesorgt, aha, Gluconeogenese nennt man das, dann haben wir wieder ein bisschen Zucker. Wir brauchen für jede unserer Handlungen auch ein bisschen Zucker, da wird der Zucker verbrannt, dann entsteht Energie, kann ich, was auch immer ich mache, kann ich aufstehen, laufen und so weiter. So, umgekehrt ist es aber so, dass nicht nur ein zu niedriger Zuckerspiegel schlecht ist für uns und jetzt kommt eigentlich der Krankheitswert bei der Insulinresistenz, auch ein zu hoher Zuckerspiegel ist schlecht. Warum? Der schädigt unsere Gefäße. Wenn er ganz hoch ist, können wir auch ins Koma kommen und so weiter. Schädigt nicht nur unsere Gefäße, alles mögliche andere auch. Aber also der Körper weiß, zu viel Zucker ist schlecht. In dem Moment, wo ich Zucker zu mir nehme oder Glukose, steigt der Zuckerspiegel, der Körper misst das, aha, der Zuckerspiegel steigt, das ist wirklich großartig, wie das alles funktioniert. Was macht der Körper? Er schüttet Insulin aus und dieses Insulin sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blutkreislauf in die Zellen transportiert wird, also in die Leber, in den Muskel, in die Fettzellen.
Da, wo er verbraucht und gespeichert wird.
Da wird er nicht verbraucht, ja, aber vor allen Dingen gespeichert. So, was, wie passiert das, muss man sich, ich stelle mir das ja immer so ganz banal vor. Da kommt der Zucker, das Zuckermolekül an und dann kommt gleichzeitig das Insulin. Und das Insulin schließt quasi wie so ein Schlüssel die Zelle auf, rein mit dem Zucker. Und jetzt gibt es Menschen, wo dieses Schlüsselloch verstopft ist. Das ist quasi die Insulinresistenz. Was macht der Körper? Er schüttet einfach mehr Insulin aus. Und dann muss man sich das so ein bisschen banal vorstellen, als würden dieses ganze Insulin an diesem Schlüsselloch rütteln und irgendwann geht dann der Zucker doch in die Zelle rein. Woher kommt es, dass die Zellen resistent sind? Und da gibt's jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten. Also, ganz viel ist eine genetische Ursache. Also ich habe aus irgendeinem Grund eine genetische Veranlagung, dass ich diese Insulinresistenz entwickle. Aber das Ganze wird auch noch verschärft, wenn ich übergewichtig oder fettleibig, also adipös bin, dann entwickelt sich diese Insulinresistenz. Wobei man umgekehrt auch gemeinerweise sagen muss, dass Menschen, die genetisch eine Insulinresistenz mitbringen, auch leichter fettleibig werden. Das ist so eine bisschen kleine Gemeinheit der Natur. Jetzt fragt man sich, warum macht die Natur so einen Unsinn? Naja, wenn wir mal zurückgehen in die Steinzeit, da war es eigentlich gut, wenn wir eher ein bisschen dicker waren, weil wenn irgendwie Hungersnot war, hatten wir was zuzusetzen. Das hat möglicherweise einen gewissen Überlebensvorteil für die Menschen mitgebracht, denn an den Folgen des Diabetes, wenn er sich denn entwickelt, das haben die ja meistens gar nicht mehr erlebt. Ja, das muss man ja mal auch sagen. Also,
weil man früher starb.
Ganz genau. So, und dann gibt's bestimmte Erkrankungen, auch gerade im gynäkologischen Bereich, die eben eng mit einer Insulinresistenz verknüpft sind. Und das ist das PCOS, das polyzystische Ovar-Syndrom. Und das wird eigentlich definiert daraus, dass Frauen unregelmäßigen Zyklus haben oder gar keinen Zyklus, dass sie zu viel männliche Hormone haben. Das heißt, auch dann entsprechende Erscheinungen wie Haarausfall, Pickel und vermehrten Haarwuchs an Stellen, wo man sie nicht haben will. Also auf dem Kopf gehen die Haare aus und an anderen Stellen des Körpers wachsen sie. Und diese Erkrankung ist eben ganz häufig mit einer Insulinresistenz verknüpft. Und das behandeln wir, da sind wir wieder, meistens mit einer Antibabypille. Dann drosselt man quasi diese Fehlsteuerung des Eierstocks. Die männliche Hormonproduktion wird gebremst. Die Insulinresistenz wird eigentlich nicht so richtig beeinflusst dadurch. Es gibt auch sehr schlanke Frauen mit einem PCOS. Da ist häufig die männliche Hormonproduktion gar nicht so stark, aber die Insulinresistenz ist selbst bei diesen Frauen auch vorhanden. Also das ist ein wichtiger Pathomechanismus, wie wir sagen. Also ein Mechanismus, der diese Erkrankung am Laufen hält.
Also das ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch so eine Erkenntnis der letzten, ich sag mal 10, 15 Jahre, dass der Stoffwechsel schon ganz schön schief hängen kann.
Ja.
Und man trotzdem schlank sein kann. Mhm. Und umgekehrt halt auch, dass man auch von der Erscheinung her überhaupt nicht zierlich sein kann, aber der Stoffwechsel ist in Ordnung. Wie würde ich denn das herausfinden, wenn ich das jetzt höre und denke, oh, habe ich womöglich eine Insulinresistenz, weil davon ist ja oft die Rede in ganz anderen Zusammenhängen, nämlich ja, wenn es um funktionelle Medizin und um Biohacking, um Lebensverlängerung, Longevity und so weiter geht.
Also an PCOS, da gibt es klare Diagnosekriterien. Wie diagnostiziere ich ein PCOS? Ich gucke mir die Eierstöcke an, aber wichtiger ist noch, ich gucke, hat die eine Zyklusstörung und hat die zu viel männliche Hormone im Blut? Das ist eine Basic-Untersuchung.
Das heißt, da wird gar nicht automatisch die Insulinresistenz?
Nein, das macht man nicht. Aber das empfehlen wir eigentlich grundsätzlich schon, aber ich darf vielleicht verraten, in der neuen Leitlinie wird sogar stehen, dass man bei Frauen, wo man klinisch sieht, aha, die haben so ein PCOS und die wollen jetzt zum Beispiel schwanger werden, dass man ohne Testung der Insulinresistenz ein Medikament gibt. Das Metformin ist ein Medikament, was die Insulinresistenz verbessert. Das ist so ein bisschen wie Schmieröl für dieses Schlüsselloch. Die Empfängerzellen fürs Insulin werden quasi wieder empfänglicher für Insulin. Und ein Problem bei dieser ganzen Insulinresistenz ist nämlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es wird einfach mehr Insulin gebildet, um quasi die Zelle aufzukriegen. Und dieses zu viel an Insulin macht aber wiederum ganz viel andere Dinge in unserem Körper, die schlecht sind.
Zum Beispiel
greift die Gefäße an, ja, geht mit einem erhöhten Risiko für Krebserkrankung einher. Das viel an Insulin macht eine Veränderung des Zellstoffwechsels, dass man leichter Krebs zum Beispiel kriegt, ja, macht ganz viele Risiken für auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wir wissen, dass man mit einer Metformintherapie diese Risiken tatsächlich verbessern können. Ja, da gibt's auch Endpunktstudien. Diabetiker, die Metformin bekommen, kriegen weniger Brustkrebs. Da spielen noch andere Mechanismen eine Rolle. Also das Metformin scheint nochmal einen anderen Stoffwechselweg zu geben, der günstig ist. Aber wir wissen auch, dass diese Endpunkte von Gefäßerkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall bei Metformin-Therapie verbessert werden kann. Jetzt gibt's so Anti-Aging-Mediziner, die sagen, alle Menschen sollten Metformin nehmen, ja.
Liest man immer wieder.
Ja,
ne?
Der Sinclair sagt es zum Beispiel. Aber da muss man jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Jemand, der keine Insulinresistenz hat, der wird von Metformin nicht profitieren.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Ja, aber aus aller Wahrscheinlichkeit nach, da gibt's auch keine Studien zu, ne? Also wir sind ja doch auf dem Wege der evidenzbasierten Medizin. Also das halte ich für tatsächlich übertrieben.
Aber wenn man sich da so ein bisschen reinliest, hat man den Eindruck, dass Metformin so die Antwort auf diese ganzen Stoffwechselprobleme, die die gesamte Gesellschaft ja einfach hat.
Also ganz so einfach ist es nicht. Wir raten auch den Frauen, die sowas haben und die Metformin nehmen, auch immer eine Lifestyle-Veränderung.
Na klar.
Also die sollen sich mehr bewegen. Und Sport und Metformin zusammen ist eigentlich dann schon richtig gut. Viel körperliche Bewegung und natürlich auch eine Ernährung, die, sagen wir mal, meiden von weißen Kohlenhydraten, also das ist Weißmehl, Zucker, also all diese Produkte, wenn, dann bitte Vollkornprodukte und so weiter. Auch in dem Zusammenhang immer warnen vor dem Fruchtzucker, der ja immer so, ja, Obst ist ja so gesund, also der Fruchtzucker ist leider genauso blöd, wie wenn Sie jetzt eine Zuckerwürfel nehmen, auch nicht gut und der Fruchtzucker ist dann nicht gut. Also Gemüse ist besser.
Da habe ich kürzlich den schönen Spruch gehört, Gemüse hält, was Obst verspricht. Hat mir sehr gut gefallen.
Das ist sehr schön, das ist sehr gut. Na,
sehr treffend.
Ja, die Patienten denken ja immer Obst, also leider gibt es auch Ernährungsberater, da bin ich immer völlig erschüttert. Denn neulich eine Patientin, die eine teure Ernährungsberatung in Anspruch genommen hat und sich wunderte, dass sie überhaupt nicht abnahm. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgebaut, was essen Sie denn so? Ja, die hat gesagt, Obst ist super und dann mache ich jeden Morgen eine riesige Schüssel Obstsalat und immer wenn ich Hunger habe, esse ich ein bisschen was. Da habe ich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Also man kriegt die ganzen Vitamine, Ballaststoffe wunderbar durch Gemüse und einen Apfel und so. Es gibt ja auch Früchte, die wenig Fructosebelastung haben. Aber gerade so die besonders gut schmecken, wie Ananas, Mango, Weintrauben, Banane, ja, die sind eben für Leute, die da ein Problem haben. Ja, also großartig, wenn jemand da gar kein Thema hat, alles gut. Und da spielen eben die Gene eine ganz große Rolle.
Man kann ja sogar eine angeborene Insulinresistenz haben, habe ich mir jetzt auch angelesen. Das war mir nicht bewusst.
Ja, das sind die Gene, ne? Wenn Sie eine genetische Veranlagung mitbringen, und das ist für mich auch immer total wichtige Frage, gibt es jemand mit Diabetes in der Familie? Das muss ich mir noch zu Ende erklären, habe ich vorhin gar nicht gesagt. Also, der Körper schüttet mehr Insulin aus und kompensiert damit diese Störung und der Zuckerspiegel bleibt normal. Je älter wir werden, irgendwann kommt die Bauchspeicheldrüse, wo ja das Insulin produziert wird, mit der Produktion nicht mehr hinterher. Ja, das heißt, irgendwann machen die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die fürs Insulin zuständig sind, schlapp. Dann sinkt der Insulinspiegel wieder. Und was passiert? Der Zuckerspiegel geht hoch. Und dann ist der Punkt, wo wir den manifesten Diabetes bekommen. Und ich erkläre das auch meinen Patienten immer so, dass ich sage, wissen Sie, hier, wo wir sitzen, ist gerade alles normal. Da hinten auf der anderen Straßenseite die Hauswand, da steckt der Diabetes. Und Sie sind irgendwo auf dem Weg dahin. Vielleicht sind Sie gerade noch sehr nah hier, vielleicht sind Sie auch schon weiter. Und wenn Sie jetzt nichts machen, dann werden Sie wahrscheinlich irgendwann Diabetes kriegen. Vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren oder vielleicht auch überhaupt erst in 30 Jahren. Uns fällt immer auf, dass die jungen Frauen das noch sehr gut kompensieren können. Das heißt, die haben aber mörderhohe Insulinspiegel, die kann man theoretisch messen. Muss man morgens nüchtern messen, das ist ganz wichtig und ist auch eine Bestimmung, die tricky ist. Das muss sofort ins Labor, das heißt, das macht der Routinemediziner nicht. Und man muss es auch nicht unbedingt machen, wenn die Gesamtsituation so klar ist. Aber das ist was, was man checken muss. So die Jungen kompensieren es und die Alten können es irgendwann nicht mehr kompensieren. Ja,
jetzt
oder
kommen
die
wir
Älteren.
Zur Lebensmitte. Hm.
Jetzt kommen wir zur Lebensmitte. Mhm. Jetzt gibt's was ganz Spannendes und jetzt das ist natürlich gut zur Menopause. Östrogene sind gut für Insulinresistenz. Das heißt, Östrogene senken die Insulinresistenz oder andersrum gesagt, verbessern die Empfindlichkeit für Insulin. In der Lebensmitte entwickeln dann Frauen mit Wegfall des Östrogens gerne verstärkt eine Insulinresistenz. Ich muss das jetzt an der Stelle wieder sagen, das trifft bei Weitem nicht alle Frauen. Aber ein Teil der Frauen hat das. Und die Hormontherapie in den Wechseljahren verbessert die Insulin, also die ersetzt quasi das Östrogen, was vorher die Insulinresistenz verbessert hat. Jetzt gebe ich Östrogen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es also eine Million Studien gibt, die zeigen, Frauen, die Hormone nehmen, kriegen weniger Diabetes. Jetzt müssen wir ja wieder differenzieren. Also ich muss ja gestehen, alles, was man so manchmal liest in manchen Medien, wird extrem pauschaliert, ja. Also ich finde eben nicht, dass alle Frauen Metformin nehmen müssen. Und es ist auch nicht so, dass alle Frauen mit den Wechseljahren eine Insulinresistenz entwickeln. Aber es ist immer eine Untergruppe, die ein Risiko mitbringen und jetzt fallen die Östrogene weg und dann rutschen die verstärkt in die Insulinresistenz. Die wiederum ist auch die Ursache dafür, warum wir mit den Wechseljahren vermehrt Bauchfett anlagern. Das ist übrigens super gut belegt in allen Studien. Interessanterweise, was ich ja ein bisschen eine Gemeinheit finde, nehmen die Frauen ja doch zu in den Wechseljahren, aber laut Studien tun sie das nicht. Also die Studien
hatten
sagen
wir
alle,
ja auch eine
hatten
Folge.
Wir schon mal, ne? Mhm. Nach Studien sagen, nee, sie nehmen nicht zu. Aber was wirklich super gut belegt ist, dass die Fettverteilung sich verändert, dass wir mehr Bauchfett haben. Und zwar, das ist nicht das Fett, was oben drauf sitzt auf dem Bauch, sondern das ist innen drin, zwischen unseren Darmschlängen und. Und da hängt die Insulinresistenz mit zusammen. Und wenn man Frauen sieht, die wirklich so ein Bäuchlein kriegen, so ein richtig kleines Kügelchen fast, dann muss man schon danken, da ist sicherlich eine Insulinresistenz da. Die haben dann wenig Fett am Po, wenig Fett an Oberschenkel und das sind die klassischen Figuren sozusagen, die dann auch ein hohes Risiko haben, dass sie irgendwann einen Typ-2-Diabetes entwickeln.
Aber da müssen wir einmal kurz einhaken. Das heißt ja immer, dass dieser relative Überhang der Androgene für diese Umverteilung des Fettgewebes verantwortlich ist. Wo ist denn da dann der Zusammenhang?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Insulinresistenz macht, dass wir mehr männliche Hormone machen.
Okay.
Vielleicht hängt es damit zusammen und da weiß ich immer nicht so richtig, was ist die Henne und das ist das Ei. Ist das einfach nur ein Begleitphänomen? Das sind die Frauen, die dann mehr männliche Hormone haben oder was ist es eigentlich? Und interessant ist auch vielleicht nochmal, dass bei Männern und Frauen diese Stoffwechselgeschichten unterschiedlich funktionieren. Es ist natürlich schon so, und da kommen wir jetzt zu den Frauen, die ein PCOS haben, die müssen natürlich besonders aufpassen, dass sie, wenn sie älter werden, dann nicht auch ein Diabetes kriegen. Das Risiko ist relativ erhöht bei den Frauen, insbesondere wenn sie übergewichtig sind. Jetzt kann man sagen, ja, sollten die dann nicht alle unbedingt eine Hormontherapie kriegen? Weil es gibt wirklich massenhaft Daten, die zeigen, Frauen, die Hormone nehmen, haben weniger Diabetes. Das ist so. Ja, und das zeigen wirklich alle Studien.
Die WHI-Studie hat das ja gezeigt.
Die WHI-Studie hat das gezeigt, aber es gibt auch wirklich massenhaft Beobachtungsstudien, die das gezeigt haben. Man kann natürlich dem Diabetes auch anders vorbeugen, indem man sich besser ernährt, indem man sich viel bewegt, viel körperliche Bewegung, Muskeln aufbaut. Aber da ist übrigens nochmal ein ganz spannender Punkt. Diese Insulinresistenz, die wir durch den Östrogenmangel entwickeln, führt eben auch dazu, dass die Muskeln verfetten, Das finde ich jetzt schon auch ein bisschen dramatisch.
Hässlich, auch hässliches Wort.
Ja, das heißt, es wird mehr Fett in zwischen den Muskelfasern eingebaut und die Kontraktilität, das heißt die Fähigkeit des Muskels, sich zusammenzuziehen, wird schlechter durch den Wegfall des Östrogens. Das hat vielleicht auch was mit der Insulinresistenz zu tun. Und jetzt kommt natürlich so ein Teufelskreis. Also mein Muskel kontrahiert sich schlechter. Das heißt, ich komme nun wieder mit Lifestyle und Bewegung auch nicht mehr so weit. Und
ich mache dasselbe Training und erreiche weniger.
So sieht's aus.
Echt gemein, ne?
Ja, es ist ein bisschen gemein. Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt. Ich habe mich da wirklich viel mit beschäftigt, weil ich es so spannend finde, ist, die Insulinresistenz ist verknüpft mit einem sogenannten metabolischen Syndrom. Metabolisches Syndrom ist so eine medizinische Definition. Das sind Frauen, die sind übergewichtig oder adipös. Die haben einen Bluthochdruck, die haben zu viel Blutfette, also Cholesterin erhöht, Triglyceride erhöht. Und die haben eben häufig entweder schon Diabetes oder eine Insulinresistenz. Das ist so ein Konglomerat und das sind auch die Frauen, die zu viel Bauchfett haben.
Das ist so ein Risikofaktor, ne? Daran, das ist so eine kombinierte Diagnose, um daran so festzumachen, wie gefährdet für schwere Herz-Kreislauf-Zwischenfälle ist.
Und was wir wissen, ist, dass Frauen, die eine Insulinresistenz haben, und wie schon gesagt, man kann die messen im Blut. Da misst man morgens nüchtern den Zuckerspiegel und morgens nüchtern den Insulinspiegel. Und da gibt es so einen Quotienten, der heißt HOMA-IR. Aber ich nochmal, das ist überhaupt keine Routineuntersuchung. Das machen auch tatsächlich nur Kolleginnen und Kollegen, die da so ein bisschen drauf spezialisiert sind. Und wenn der erhöht ist, weiß ich, habe ich eine Insulinresistenz. Und so einfach ist es wieder nicht. Der kann sogar noch normal sein und da muss man weitere Spezialuntersuchungen machen.
Auf jeden Fall geht die Insulinresistenz, also dieser Wert geht früher hoch als die Fähigkeit, Blutzucker zu verstoffwechseln. Ja. Also dieser Glukosestoffwechseltest, den man ja vielleicht aus der Schwangerschaft kennt.
Ja, sehr gut, dass Sie das sagen, ja.
Da bin ich nämlich stutzig geworden, weil ich dachte, da gibt's dann ja wirklich so einen Bereich, wo man es einfach nicht weiß.
Also die Erfahrung von mir zeigt, dass die jungen Frauen, die haben alle einen normalen Zuckerbelastungstest, weil die schütten einfach so viel Insulin aus, dass sie den Zuckerspiegel normal halten. Und das gilt auch für Schwangere. Also die können vielleicht das noch kompensieren, aber je älter wir werden, desto schlechter kompensieren wir das. Und jetzt gibt's noch einen wichtigen Punkt und da gibt's auch eine sehr schöne Studie zu, dass Frauen, deswegen finde ich dieses Thema so spannend, Frauen, die eine Insulinresistenz haben, haben mehr Hitzewallungen.
Ach ja.
Die schwitzen mehr. Und die Ursache ist vielleicht die, das ist meine persönliche Hypothese, wir haben ja schon mal gesprochen über diese Neuronen im Gehirn, die die Hitzewallung auslösen. Das sind die Neurokinin-B-Neuronen, die schütten Neurokinin-B aus und das geht direkt ans Wärmeregulationszentrum. Und jetzt, ich habe in einer Arbeit gefunden, dass diese Neuronen auch Insulinrezeptoren haben. Und wenn ich jetzt zu viel Insulin habe, weil Insulinresistenz, dann bewirkt das, dass diese Neuronen, also ist zumindest die Hypothese, mehr angeturnt werden und dann die Hitzewallung auslösen. Und wir haben tatsächlich Erfahrung damit, dass man, jetzt wird es wirklich verrückt, aber da gibt es auch keine gute Studie zu, wenn wir den Frauen Metformin geben, haben wir den Eindruck, dass die Hitzewallungen besser werden. Das heißt, es ist kein Hormon, es ist das Metformin, was die Insulinresistenz verbessert und die schwitzen dann weniger.
Wie oft verordnen Sie dann Metformin für wechseljährige Frauen?
Also wichtig ist, es ist ein Präparat, was verordnungspflichtig ist. Das heißt, man kriegt es nicht einfach so. Aber ich darf es nur auf Kassenrezept verschreiben, wenn die Frau wirklich einen Diabetes hat.
Ah,
das heißt,
das wieder. Aber
wenn sie noch
keinen
Diabetes, wollte ich auch sagen, wenn sie noch keinen Diabetes hat, dann ist es auch ein sogenannter Off-Label-Use. Ja, das heißt, ich muss die Frau darüber aufklären. Es ist dafür nicht zugelassen. Und es gibt so ein paar Risiken, die man bedenken muss bei der Einnahme von Metformin, aber Sie haben völlig recht, es ist relativ günstig. Ich glaube, 180 Tabletten kosten irgendwie 15, 20 Euro oder so. Es ist wirklich günstig.
Ist echt ein günstiger Arzneistoff.
Und das können, und das muss ich auf ein Privatrezept verschreiben, es sei denn, es ist schon Diabetes da. Wichtig ist bei dem Metformin, man muss vorher ausschließen, dass eine Nierenfunktionsstörung da ist, dass eine schwere Leberfunktionsstörung da ist. Also zum Beispiel Alkoholiker oder Menschen, die sehr viel Alkohol trinken, müssen mit Metformin zurückhaltend sein. Umgekehrt, wenn man Metformin nimmt, soll man möglichst keinen Alkohol trinken oder wenig. Warum? Es besteht das geringe Risiko einer sogenannten Laktazidose. Das ist eine akute Übersäuerung des Organismus. Da landet man auf der Intensivstation. Und das kriegen vor allen Dingen die alten, kranken Menschen, die nicht, wo die Niere nicht gut funktioniert, die vielleicht zu viel Alkohol trinken. Es können aber interessanterweise auch Leistungssportler kriegen. Die sollten auch mit Metformin zurückhaltend sein. Es kann so ein bisschen Übelkeit machen, Durchfall, Magen-Darm-Beschwerden. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, so eine abdominale Traurigkeit, fand ich sehr schön im Begriff. Und es gibt, ich würde mal sagen, bei 10% der Frauen führt es zum Abbruch der Therapie. Und vielleicht, was auch noch wichtig ist, wenn jetzt ein 75-jähriger Mensch zum Hausarzt kommt und der sagt, ja, sie haben so ein bisschen Alterszucker, dann fangen die mit einer niedrigen Metformin-Dosis an. Wenn wir Frauen mit einem PCOS zum Beispiel behandeln wollen, schon in der Idee, dass der Zyklus besser funktioniert. Das ist so. Ich habe gerade vor 4 Wochen eine Patientin gehabt, eine Junge, die hatte so einen latenten Kinderwunsch und die hatte so eine Störung. Ich habe gesagt, jetzt nehmen Sie erstmal Metformin, vielleicht werden Sie dann schon gleich schwanger. Dann brauchen wir keine größeren Maßnahmen. Peng, die war im ersten Zyklus schwanger. Das fand ich schon sehr bemerkenswert.
Lässt sich auch kombinieren mit Kinderwunsch.
Ja, also absolut sogar. Also wir geben inzwischen bei Frauen mit Kinderwunsch und PCOS immer gleich Metformin und es verbessert die Gesamtsituation, auch die Möglichkeit, schwanger zu werden. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, auf die Risiken. Also man darf keine Nulldiät machen, weil man dann eben auch leichter eine Stoffwechselentgleisung bekommt. Deswegen soll man es um eine OP herum absetzen. Ganz wichtig und ein kleiner Aspekt noch, es verhindert die Aufnahme von Vitamin B12. Das heißt, wir geben den Frauen auf B12 dazu. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass auch diese Anti-Östrogen-Therapie, die man bei Mammakarzinom macht, also Tamoxifen und die Aromatasehemmer, die, und da ist man jetzt nicht überrascht, verschlechtern die Insulinresistenz.
Nee, das
weil
ist dann
Östrogene
wirklich nicht überraschend.
Verbessern sie und die machen das schlechter. Und deswegen kriegen die Frauen auch häufig so einen kleinen Bauch und schwitzen auch noch mehr. Und wir geben dann auch, wenn wir den Eindruck haben, das spielt hier eine Rolle, auch mal da Metformin dazu. Aber es ist off-label und es ist nicht evidenzbasiert. Aber es macht von der wenn man sich die Pathophysiologie überlegt, extrem viel Sinn.
Jetzt sind wir ja schon relativ weit gelaufen in die Behandlung mit Metformin rein. Mich beschäftigt aber immer noch, woran merke ich das denn, dass ich eine Insulinresistenz habe? Sie sagen ja, getestet wird es nur ausnahmsweise. Jetzt glaube ich, dass das zunehmen wird. Was ich mich gefragt habe, ist, es macht ja auch so schlapp, ne? Dass die Energieversorgung nicht optimal läuft. Ich sehe schon, Sie schütteln den Kopf, aber ich will
ich sag mal so, ich schüttel nicht den Kopf, ich wackel mit dem Kopf, weil ich kenne da keine Daten zu. Und das mag im Einzelfall mal sein, aber es ist jetzt nicht das typische Symptom. Was tatsächlich so ist, und das finde ich interessant, das hat man auch getestet bei PCOS-Frauen, die haben mehr Hunger. Und die sind kürzer satt. Und das ist dann wieder so ein Teufelskreis. Weil man dann einfach mehr unbewusst mehr isst.
Also mein Gedanke war ja, dass vielleicht diese Insulinresistenz ein Teil der Erklärung ist, warum sich so viele Frauen, wenn die Wechseljahre dann kommen, auch so erschöpft fühlen. Es könnte ja eine Erklärung sein für die Gewichtszunahme eben.
Dafür auf jeden Fall.
Na?
Für die Gewichtszunahme auf jeden Fall, ja.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass schlechter Schlaf die Insulinsensitivität auch ruiniert. Mit anderen Worten, all die mittelalten Frauen, die dann nicht mehr gut schlafen, werden in Richtung Insulinresistenz so ein bisschen geschubst.
Ja,
oder?
Das weiß man auch. Ja, ja, das ist auch so. Auch Stress übrigens. Auch Stress verschlechtert die Insulinresistenz vielleicht über die vermehrte Cortisolausschüttung, weil Cortisol auch die Insulinresistenz verschlechtert. Aber da weiß man nicht so richtig, was ist die kausale Verknüpfung. Also ich würde nicht sagen, die Insulinresistenz macht die Erschöpfung. Die Erschöpfung kommt meines Erachtens eher daraus durch den schlechten Schlaf, durch die depressive Verstimmung und dass man durch das Fehlen der Hormone auch so ein bisschen kraftloser wird, ja. Antriebslosigkeit, ja. Ich krieg oft gesagt, als ich möchte einfach meinen alten Antrieb wieder haben. Möchte wieder die gleiche Frau
Energie
sein, die irgendwie morgens aufsteht, sagt, ja, jetzt beginnt mein Tag und ich reiß es jetzt. Ja, das ist ja das, was den Frauen fehlt. Eine direkte kausale Verknüpfung zur Insulinresistenz zu ziehen, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Dann ist es die Summe aller Dinge. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich denen Metformin gebe, dass die plötzlich Bäume ausreißen. Das bezweifle ich sehr stark. Ich glaube, mit dem Metformin wird vielleicht das Schwitzen besser. Wenn die nachts nicht schwitzen, vielleicht wachen sie dann auch seltener auf, aber das finde ich sehr schwierig.
Wissen Sie was über Fasten? Ich habe gehört, dass man mit Fasten Insulinresistenz brechen kann.
Naja, der Punkt ist, man muss sich immer überlegen, in dem Moment, wo ich was esse, steigt der Insulinspiegel.
Ich glaube sogar schon, wenn ich das Essen sehe.
Ja,
ich glaube sogar da
interessant,
schon, ne?
Ja, das stimmt auch, da ist was dran, das gibt, glaube ich, Untersuchungen. Aber je länger ich sozusagen keine Nahrung zuführe, dann beruhigt sich mein Insulinspiegel. Und die alten Empfehlungen aus der Ernährungsmedizin, oft kleine Mahlzeiten. Also ich war früher ein großer Fan der Brigitte-Diät. Und die Brigitte-Diät hat ja gesagt, 3 Hauptmahlzeiten und 2 kleine Mahlzeiten.
Ist auch total überholt. Ne?
Es ist völlig überholt, wobei es immer noch Ernährungsberater gibt, die das propagieren. Und man muss schon auch wissen, wenn man eine Insulinresistenz hat, dann wird auch die nächtliche Zuckerproduktion angeschoben. Das heißt, Frauen haben auch morgens, selbst wenn sie 8 Stunden nichts gegessen haben oder 10, morgens schon einen leicht erhöhten Zuckerspiegel. Ja, weil die nächtliche Produktion wird angeregt. Das ist übrigens auch was, was das Metformin durchbricht. Und meine Erfahrung ist, dass viele Frauen, die Intervallfasten machen, also dieses 16 Stunden nichts essen, auch sagen, ich habe dann irgendwie auch gar nicht so viel Hunger. Ja, meine Erfahrung ist, wenn ich morgens ein kohlenhydrathaltiges Frühstück esse, dann habe ich eigentlich nach 3-4 Stunden habe ich eigentlich schon wieder Hunger. Und das hat auch was damit zu tun. Da hatte ich einen hohen Insulinspiegel. Und wenn man immer wieder dann was dem füttert, dann steigt er eben immer wieder an. Und die zu viel an Insulin ist einfach auch nicht gut für unseren Organismus.
Also es ist so eine Gesamtgemengelage, die einfach nicht gut tut und wo ich irgendwie immer noch nicht so richtig verstanden habe, wie man sie überhaupt erkennt. Also wenn mein Zuckerwert total in Ordnung noch ist, sogar mein Glukosebelastungstest noch in Ordnung ist, wann muss ich aufwachen oder muss ich überhaupt aufwachen? Also diese großen Stoffwechselerkrankungen, die dann in den Diabetes münden, man hat ja fast das Gefühl, man lebt damit. Aber
das ist eine echte Volkskrankheit. Wenn man sich überlegt, dass eine Hormongabe in den Wechseljahren diesen, sagen wir mal, Zug ein bisschen bremst und andererseits Diabetes eine Volkskrankheit ist, ja, also die Menge an Diabetes hat sich in den letzten 30, 40 Jahren vervierfacht.
Das ist wirklich sehr, sehr erschreckend, diese
Aber
Zahlen.
Aber jetzt muss man sich überlegen, warum ist das so? Na, die Leute sind einfach zu dick und bewegen sich zu wenig, ja. Und jetzt, wie erkenne ich das dann? Also wenn ich einigermaßen mein Gewicht halten kann, es mir im Großen und Ganzen gut geht, ja, und ich habe niemanden in der Familie mit Diabetes, dann kann ich mich eigentlich entspannen. Ja, bei jungen Frauen, solange die einen regelmäßigen Zyklus haben und jetzt nicht übermäßig zunehmen, auch, mein Gott, warum soll die eine Insulinresistenz haben? Ja, und was Sie sagten gerade, diese Erschöpfung, die Müdigkeit, also das wäre jetzt nicht unbedingt das Erste, was ich teste, ist der Zuckerstoffwechsel. Sollte man schon mal machen, also ein Diabetes kann das schon mal machen, den Leuten geht's ja auch nicht gut, aber da wäre ich zurückhaltend. Aber alle die sagen irgendwie, ich tue mich so schwer, mein Gewicht zu halten und die vielleicht Zyklusunregelmäßigkeiten haben und erst recht die Anzeichen von zu viel männlichen Hormonen haben, da würde ich das immer mal testen. Und das Mehrfett am Bauch ist sicherlich auch was, wo man darüber mal nachdenken kann.
Aber das ist ja eben was, was in den Wechseljahren oder danach sehr verbreitet ist. Soll dann jede Frau sich irgendwann mit ihrem HOMA, so heißt nämlich dieser Index, ne? HOMA-IR, beschäftigen?
Ach, ich bin eher da immer, nicht. Nein, eher nicht. Also ich mache den immer dann, wenn die Frauen kommen und sagen, ich nehme unbotmäßig an Gewicht zu. Da geht's nicht um die 2 Kilo, sondern es geht wirklich um die sagen, ich habe jetzt 10 Kilo zugenommen und ich krieg's einfach nicht unter Kontrolle.
Dann liegt der Verdacht nahe, dass
dann
einfach irgendwas
das, ja.
nicht funktioniert.
Ja.
Mhm.
Ja.
Übrigens auch noch eine Frage. Als ich mich jetzt vorbereitet habe, habe ich gesehen, das metabolische Syndrom, was wir gerade hatten, nimmt nach der letzten Blutung sehr sprunghaft zu, muss man sagen.
Ja.
Also das haben wir gerade schon besprochen. Aber für 14 Jahre und dann... Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob stagniert oder sogar weniger ist. Da habe ich mich gefragt, was ist denn da los mit 65? Also gibt es da eine Erklärung dafür?
Das ist eine gute Frage.
Weil es ist ja was, worauf wir uns einstellen müssen, dass auch der Stoffwechsel altert und dass man halt immer mehr tun muss, um den irgendwie im Griff zu behalten. Und offensichtlich gibt es dann aber ja mit 65, vielleicht wenn der Stress nachlässt und alle in Rente gehen.
Also ich finde es eine total gute Frage, Frau Holfried, die ich kann die nicht beantworten. Oh. Aber es ist eine Beobachtung, die ich auch teile. Also unsere ganzen Rezeptoren verändern sich mit dem Alter. Übrigens auch die Östrogenrezeptoren, der Rezeptorbesatz verändert sich. Also das, ich finde das ein interessantes Phänomen, wenn sie sich ihre älteren Frauen im Umfeld mal so vor Augen führen, dann gibt es wirklich welche, die essen kaum noch was, die kommen mit wenig zurecht, das reicht denen auch. Und das sind die ganz schlanken, dünnen, fragilen Frauen und die gibt es. Und wenn ich an meine eigene Großmutter denke, als ich auf die Welt kam, da war die 60, ich habe die als Drall in Erinnerung. Und je älter die wurde, die schmaler wurde die. Und zwar nicht, weil sie bewusst Diät gelebt hat, sondern die war dann ganz schlank. Also die hat
meine
auch wenig
Eltern auch.
Gegessen. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Umstellung des Stoffwechsels, der Hungergefühle, dieser ganzen Hormone. Das ist nicht bei allen so. Es gibt ja auch Frauen, die dann auch im Alter deutlich übergewichtig bleiben. Da gibt es wirklich solche und solche. Aber das sind vielleicht genau die mit dem metabolischen Syndrom.
Es ist vielleicht dann wirklich ein Phänomen, was man ganz besonders von der letzten Blutung bis zur Rente im Auge haben sollte. So kommt das bei mir jetzt an.
Ja, das ist es. Und ich muss nochmal sagen, unbotmäßige Gewichtszunahme, da würde ich immer danach gucken. Und man muss auch bitte deswegen die Komponenten des metabolischen Syndroms, Blutfette kontrollieren, Blutdruck, super, super wichtig, dass man den Blutdruck im Auge hat. Und in USA gibt es ja im Moment Bestrebungen, dass man die Obergrenze für dessen, was wir an Blutdruck akzeptieren bei Frauen, die werden gesenkt werden.
Nochmal gesenkt werden, die ist doch gerade erst gesenkt worden.
Es gibt ja so diese Obergrenze, 140 zu 85 ist schon zu viel und es wird möglicherweise bei Frauen jetzt gesenkt werden. Also wir Frauen sind da einfach nochmal anders. Dem hat man viele Jahre keine Rechnung getragen, aber da wird sich vieles ändern.
Das habe ich auch gesehen in der Vorbereitung für heute, dass eine Hormonersatztherapie verbessert die Blutfette, ja schon, ne? Diabetes hatten wir gerade schon, aber was sie nicht macht, ist, dass sie den Blutdruck senkt, ne? Ist das richtig? Oder ist das jetzt auch schon nicht mehr aktuell?
Also ich sehe gelegentlich Frauen, deren Blutdruck besser einzustellen ist, wenn sie Hormone nehmen. Ich kenne da keine konkrete Studie zu, aber das ist mein persönlicher Eindruck. Und das gibt's immer individuell unterschiedlich. Das muss man sich überlegen. Die Östrogene haben eine gefäßerweiternde Wirkung und Bluthochdruck hat ja auch was mit der Engstellung der Gefäße zu tun. Aber ich denke, der Blutdruck ist ein so multifaktorielles Ding und hat eben auch was mit Alter und so weiter zu tun. Also ich würde jetzt nicht sagen, durch Hormone verbessern wir den Blutdruck, aber bei manchen Frauen vielleicht schon.
Also das ist ja nochmal ein Phänomen für sich, dass ein hoher Blutdruck einfach nicht in den Griff zu kriegen ist. Ne? Okay, jetzt doch nochmal ein Exkurs und zwar Hormonersatztherapie und Diabetes. Es gibt ja sehr, sehr viele Frauen mit der entsprechenden Diagnose und da wollte ich Sie jetzt doch nochmal fragen, weil ich bin sicher, die sind alle noch dran und fragen sich jetzt, wie ist es denn bei mir? Wenn ich einen Diabetes habe, was bedeutet das für meine Hormonersatztherapie?
Gute Frage. Also wir wissen wirklich aus allen Studien, dass sich sowohl die Häufigkeit von Diabetes reduzieren lässt, aber auch, dass bei den Frauen, die Diabetes haben und die Hormone nehmen, sich die Stoffwechselsituation verbessert.
Ich habe auch eine Hörerinnen-Mail bekommen, die schrieb, sie benötige unter der Hormonersatztherapie deutlich mehr Insulin. Macht das Sinn?
Sie braucht mehr Insulin.
Ja, sie sagt, sie braucht mehr Insulin.
Das macht eigentlich keinen Sinn. Okay. Muss ich jetzt mal so sagen. Man würde denken, sie braucht weniger Insulin. Aber das kann ja individuell unterschiedlich sein. Und es hängt vielleicht auch davon ab, welche Art der Hormonersatztherapie sie bekommt. Ja? Okay. Interessanterweise ist es so, dass es viel dafür spricht, dass geschluckte Östrogene den Zuckerstoffwechsel stärker günstig beeinflussen, was vielleicht damit zu tun hat, dass wenn das dann in der Leber anflutet, wenn ich es schlucke, was ja anders ist, wie wenn ich schmiere, klebe oder sprühe.
Das gilt ja auch schon für die Insulinresistenz. Ja. Das ist allgemein so, ne? Dieser Effekt, dass die
Der Effekt ist ein bisschen geringer, er ist aber immer noch vorhanden. Und was man natürlich auch nochmal überlegen muss, Frauen, die Diabetes haben, haben ja häufig schon Gefäßschädigungen und haben auch ein erhöhtes Thromboserisiko, ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Ich würde grundsätzlich bei denen, wenn ich Hormone gebe, die lieber über die Haut geben, mit dem Nachteil, dass ich dann den Insulinstoffwechsel nicht so doll beeinflusse. Aber da muss ich irgendwie den Zwischengang gehen. Da muss ich irgendwie so mich durchwurschteln sozusagen. Also es wäre für mich überhaupt keine Kontraindikation. Also ein Diabetes wäre für mich kein Grund, jemanden keine Hormone zu geben. Aber ich würde das Östrogen auf jeden Fall über die Haut geben, was wir ja sowieso heute oft machen. Mhm. Ja, vielleicht noch ein kleiner Exkurs bei dieser berühmten WHI-Studie. Da war das ja so, dass bei den Frauen, die ein reines Östrogenpräparat bekommen haben, verrückterweise das Brustkrebsrisiko reduziert war. Auch wenn man immer wieder in den Medien schreibt, in der WHI-Studie sei rausgekommen, Brustkrebsrisiko erhöht, es wird immer verschwiegen, dass in dem Arm, wo nur Östrogen gegeben wurde, das waren die Frauen ohne Gebärmutter, dass die weniger Brustkrebs hatten und auch das 20 Jahre bei der Nachbeobachtung, 20 Jahre nach Beginn der Studie, also da haben die dann schon 13 Jahre keine Hormone genommen, dass immer noch die Häufigkeit von Brustkrebs bei den Frauen, die nur das Östrogen genommen haben, signifikant reduziert war und auch die Sterblichkeit. Und da muss man sich ja fragen, das ist ja völlig kontraintuitiv. Wir behandeln doch einen Brustkrebs mit Antiöstrogen. Wie kann das sein? Und die These ist oder eine der Thesen dazu ist, dass diese Frauen gerade im Monoarm so besonders adipös waren, 40 70% waren adipös und die hatten sicher alle eine Insulinresistenz. Also wenn eine 60-Jährige oder eine 65-Jährige adipös ist, hat sie wahrscheinlich eine Insulinresistenz. Jetzt haben wir eine Substanz eingesetzt, die die Insulinresistenz verbessert hat. Die haben ja hochdosiert orale Östrogene bekommen. Ja, also da hatten wir sicher einen Effekt auf die Insulinresistenz. Und jetzt kommt der Knackpunkt, dann sinkt der Insulinspiegel und das ist möglicherweise die Ursache, dass die weniger Brustkrebs hatten. Also praktisch, man nimmt einen Risikofaktor raus für Entstehung des Brustkrebs und das ist das zu viel an Insulin. Das heißt aber auch, dass wenn Frauen, die deutlich übergewichtig sind, Hormone nehmen, dann haben die möglicherweise tatsächlich einen gewissen Schutzeffekt vor Brustkrebs. Also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich das jetzt als wirkliche Empfehlung erteilen würde. Wir wissen aber auch aus Studien, dass die adipösen Frauen, wenn sie Hormone nehmen, ihr Brustkrebsrisiko auch mit dem Gestagen dazu kaum noch erhöhen, weil sie von Haus aus so ein hohes Risiko haben.
Oh, ja.
Mhm. Also es ist schon sehr kompliziert.
Mhm. Aber Tatsache ist ja, dass ein Patient mit einer Diabetesdiagnose, eine Patientin mit einer Diabetesdiagnose, es ist ja wahnsinnig schwer oder man ist sein Leben lang damit beschäftigt, den Blutzuckerspiegel gut einzustellen, weil das ja einfach wichtig ist für die Gefäßgesundheit. Und dann kommen diese Hormonschwankungen in der Lebensmitte. Das macht sie einfach schwieriger, den Blutzucker gut einzustellen, ne? Dann wäre jetzt vielleicht noch mal eine Frage zum Abschluss, sonst müssen wir mal eine Diabetes-Folge machen. An wen wenden sich diese Frauen?
Also da würde ich, glaube ich, tatsächlich in eine Spezialambulanz gehen oder Spezialsprechstunde.
Also schauen, ob ich an der Uniklinik was finde oder zum eine Beispiel. Spezialisierte ja. Praxis. Okay. Gut. Gibt's noch etwas, das Sie im Hinblick, wo es ja Ihr Lieblingsthema ist? Was wir noch unbedingt sagen müssen für alle Frauen, die uns gerade zuhören.
Also ich glaube, dass ich bei aller Begeisterung für Hormone aber schon auch sagen muss, gerade Prävention von Erkrankungen, metabolisches Syndrom und auch Diabetes und so weiter, da ist schon auch ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg, ist die Lifestyle-Veränderung. Also möglichst viel Bewegung und möglichst eben sich gesund ernähren. Ja, also viel Gemüse, wenig rotes Fleisch, überhaupt nicht so viel Fleisch und das ist schon alles sehr sinnvoll mit vielen Ballaststoffen und. Also die Gleichung, nimm Hormone, damit alles gut, die darf es auf keinen Fall sein. Ich möchte auch nicht, dass es hier so rüberkommt. Viel wichtiger sind diese ganzen anderen präventiven Maßnahmen, die man lifestyle-mäßig machen kann. Also das finde ich schon mal einen wichtigen Punkt und damit kann man auch gut gegen die Insulinresistenz arbeiten.
Nehme ich sehr gerne als Schlusswort. Vielen Dank, Frau Dr. Schaudig.
Gerne.
Dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Frau.
Alles Gute. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.